Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe den Diplomaten Thomas Meyer-Harting eingeladen, um mit mir über die UNO im Allgemeinen und den UNO-Sicherheitsrat im Besonderen zu sprechen. Der Anlass liegt auf der Hand. Österreich wurde vor kurzem zu einem nicht ständigen Mitglied des UNO-Sicherheitsrats gewählt. Und weil Thomas Meyer-Harting derjenige ist, der Österreich zum letzten Mal, als es diese Funktion innehatte, physisch dort vertreten hat, dachte ich mir, jetzt lade ich ihn noch einmal ein, um über diese Funktion, über die Rolle des Diplomaten, auch des Menschen hinter dem Diplomaten bei der UNO und im UNO-Sicherheitsrat zu sprechen. Das Ergebnis ist eine spannende Folge. Ich habe euch auch das ein oder andere Audiozitat eingefügt von der US-Vertreterin unter Obama im Sicherheitsrat, Samantha Power, von, ja, ihr könnt es euch schon denken, Donald Trump und auch eins vom ehemaligen französischen Außenminister Dominique de Villepin. Alle Zitate, also die Links zu den YouTube-Videos, findet ihr auch in den Shownotes. Und damit ich nicht zu lange rede, höre ich auch schon wieder auf. Es bleibt mir nur noch, euch eine spannende Folge zu wünschen. Ton ab. Hallo Thomas, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Ja, nett hier zu sein. Danke vielmals.
Darf ich dich, so wie alle Gäste, bitten, dich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
Ja, Thomas Meyer-Harting, ich bin ein früherer österreichischer und europäischer Diplomat. Ich habe lange gearbeitet für das österreichische Außenministerium, war für Österreich unter anderem Botschafter bei den Vereinten Nationen, genau in der Zeit, wie wir das letzte Mal im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen waren, habe also genau in den Jahren, also 2009 und 2010, Österreich im Sicherheitsrat vertreten, bin dann gewechselt in den Europäischen Auswärtigen Dienst und war im Rahmen dieser Tätigkeit unter anderem eben auch Botschafter der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen. Das heißt, gerade die UNO, über die wir heute reden werden, habe ich sowohl aus österreichischer als auch aus EU-Perspektive kennengelernt.
Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Warum wird ein kleines Land wie Österreich überhaupt in den Sicherheitsrat gewählt? Und damit zusammenhängend, was kann ein kleines oder mittelgroßes Land wie Österreich dort eigentlich bewegen?
Ich würde mal die Frage umgekehrt beantworten, warum bewirbt sich ein Land von der Größe Österreichs, ein mittelgroßes Land von der Größe Österreichs, überhaupt für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen? Wir haben das eigentlich immer so gesehen, dass wir das als einen Dienst an der Staatengemeinschaft betrachten. Wir haben unter anderem auch deshalb, weil natürlich Österreich einer der offiziellen Sitze der Vereinten Nationen ist, gedacht, dass es Sinn macht, dass wir in regelmäßigen Abständen auch unseren eigenen Beitrag leisten für die Bewahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Und es hat sich daraus ergeben, dass wir in einem 18-Jahre-Intervall, 18 Jahre nach unserem Beitritt zu den Vereinten Nationen, das erste Mal im Sicherheitsrat waren, das heißt also 73 und 74, weitere 18 Jahre später, 91 und 92, in einer historisch sehr bewegten Zeit, auch international, das zweite Mal im Sicherheitsrat, dann 2000, wie ich schon gesagt habe, 9 und 10, das dritte Mal und jetzt eben 27 und 28 zum vierten Mal. Wir haben also viermal das Vertrauen der Staatengemeinschaft gefunden für diese Funktion, wobei die insbesondere die beiden letzten Wahlgänge, also der für 2009 und 2010 und der soeben erfolgte, schwieriger waren als die vorangegangenen, da das eine kompetitive Bewerbung war, wo wir uns gegen andere durchsetzen mussten.
Jetzt hast du es mir aber aufgelegt, einer von den anderen war ja Deutschland. Und jetzt würde man denken, Deutschland ist größer als wir, hat mehr Ressourcen als wir, auch ein größerer Beitragszahler bei den Vereinten Nationen als wir, wurde aber trotzdem nicht gewählt. Warum?
Wir haben uns früher beworben. Wir haben eigentlich nach unserer letzten Mitgliedschaft im Jahr 2010, bald danach im Jahr 2011, da war ich selber noch Botschafter bei den Vereinten Nationen, uns für diese Kandidatur angemeldet. Die deutsche Anmeldung erfolgte wesentlich später, unter anderem, weil Deutschland den Ehrgeiz hat, alle 8 Jahre Mitglied des Sicherheitsrats zu werden und bisher eigentlich gegolten hat, dass man sich erst bewerben kann, wenn man die vorangegangene Periode zu Ende gebracht hat. Und demzufolge war Deutschland eben in der Situation, dass es in einen Bewerbungsvorgang eingetreten ist, wo es schon 2 Kandidaten für die 2 Plätze gab, nämlich Portugal und uns. Und wir hatten schon über etliche Jahre die Möglichkeit, unsere Kandidatur zu bewerben. Deutschland war in einer gewissen Hinsicht also der in diese Zweiergruppe, Clean Slate nennt man das bei den Vereinten Nationen, eingebrochen ist. Und ich glaube, das ist generell in den Vereinten Nationen bei den Mitgliedern, unter 93 Mitgliedern der Vereinten Nationen, von denen ja die meisten kleine und mittelgroße Staaten gibt, in einer solchen Situation einen gewissen Startvorteil geradezu der kleineren gibt, weil die ja dann eben die kleineren Bewerber von der großen Mehrzahl der Mitglieder, und es ist ja ein Wahlvorgang, jedes Land hat eine Stimme, eben von der großen Mehrzahl der Mitglieder als die ähnlicheren Kandidaten angesehen werden.
Jetzt könnte man darüber sprechen, was für Österreich gesprochen hat. Einerseits, dass viele Länder sich vielleicht mit uns eher identifizieren können, weil wir eben ein mittelgroßes Land sind. Andererseits kann man aber auch darüber sprechen, was gegen andere Kandidaten spricht. Deutschland hat ja während der Kandidatur einerseits gesagt, dass es Israel unterstützen würde, nicht nur materiell mit Waffen, sondern eben auch im Rahmen des Verfahrens, das von Südafrika angestrengt wurde beim Internationalen Gerichtshof, wo ja der Völkermordvorwurf im Raum steht. Und dann wurde sogar Deutschland selbst geklagt von Nicaragua, weil der Vorwurf im Raum stand oder erhoben wird beim Internationalen Gerichtshof, dass Deutschland nicht nur nicht genug getan hat, um einen Völkermord, der im Raum steht, zu verhindern, sondern diesen sogar durch Waffenlieferungen unterstützt hat. Das hat sicher auch nicht geholfen bei der Kandidatur für den Sicherheitsrat.
Ich kann, sagen wir, den, wenn du so willst, den deutschen Aspekt der Frage weniger leicht beurteilen als den österreichischen. Meine Ausgangslage ist die, dass natürlich auch Österreich aufgrund einer historischen Verantwortung, die der Deutschen sehr ähnlich ist, traditionell sehr vorsichtig ist, insbesondere wenn es um die Interessen Israels geht. Und sagen wir da in seiner Positionierung über Jahre eigentlich nicht so dramatisch unterschiedlich sich von Deutschland positioniert hat. Ich glaube daher, ich bin nicht überzeugt, dass das der entscheidende Faktor war. Was sicher eine Rolle gespielt hat, ist, dass unter den drei westlichen Kandidaten, den drei Kandidaten der westlichen Gruppe, also Portugal, Deutschland und Österreich, Österreich das einzige war, das keinem militärischen Bündnis angehört. Und man kann sicher, und wir haben das in der Vergangenheit ja auch diskutiert, viel sagen zu den konkreten Möglichkeiten und der Sinnhaftigkeit der Neutralität heute. Aber in diesem konkreten Kontext glaube ich, dass es uns geholfen hat, dass wir keinem militärischen Bündnis angehören.
Vielleicht noch ganz kurz darauf zurückkommen, das war ja in Politico ein Artikel, den werde ich auch in die Shownotes packen, in dem gestanden ist, dass Österreich im Rahmen der Kampagne auch ganz proaktiv gesagt hat, nun, wir sind nicht Deutschland, wählt uns, weil wir vielleicht die ähnliche Sprache haben, aber für uns spricht, dass wir doch anders sind, eben mittelgroßes Land, kein NATO-Mitglied und der große Unterschied bei der Israel-Politik war ja auch, wir liefern keine Waffen, wir liefern traditionell keine Waffen an Kriegsparteien, sogar über das, was das Neutralitätsrecht verlangt, hinaus nicht, weil wir sogar bei Kriegen, die nicht zwischen Staaten geführt werden, keine Waffen liefern, weil unser Kriegsmaterialgesetz da streng ist und sogar strenger ist, als wir als neutrales Land eigentlich die Neutralität handhaben müssten, weil Neutralität bedeutet ja eigentlich nur keine Waffenlieferungen bei zwischenstaatlichen Kriegen. Wir haben das sogar ausgeweitet auf Bürgerkriege und sogar auf regionale Spannungen. Das heißt, unser Argument war ja, laut diesem Politico-Artikel zumindest, wir sind eben nicht Deutschland.
Also ich kann das nicht bestätigen, dass das die Linie war, die Österreich vertritt. Jedenfalls in der Zeit, wo ich Österreich vertreten habe und meines Wissens auch danach, war unsere Argumentation nie, was wir nicht sind oder was andere sind, sondern die Argumentation war immer, was wir sind. Und wir haben sozusagen immer für uns ins Treffen geführt, dass wir ein in den Vereinten Nationen sehr stark engagiertes Land sind. Aufgrund historischer Umstände sind wir, was sehr wenig bekannt ist, auch schon viel länger Mitglied der Vereinten Nationen als Deutschland. Wir sind 1955 beigetreten und Deutschland aufgrund der innerdeutschen Fragen erst 1972. Wir sind ein Sitzstaat der Vereinten Nationen. Wir haben über Jahre viele Zehntausende österreichische Soldaten in Blauhelm-Missionen der Vereinten Nationen im Einsatz gehabt. Wir haben traditionell ein Profil, wo wir uns bemühen, international zu vermitteln. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir im außereuropäischen Raum nicht belastet sind durch eine koloniale Vergangenheit. Wir sind gleichzeitig, was auch eigentlich nützlich ist, ein Mitglied der Europäischen Union, der auch ein Mitgestalter der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, aber eben ein Mitgestalter, der nicht Mitglied eines militärischen Bündnisses ist. Also ich glaube, Ich jedenfalls habe in der ganzen Zeit, in der ich damit zu tun habe, unsere Rolle stets positiv definiert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich gehört hätte, dass sich Vertreter des Außenministeriums in der Weise, in der du das beschreibst, von Deutschland abgegrenzt hätten.
Ich habe das nur gelesen in Bezug auf den aktuellen Wahlkampf, dass es da am Ende dann ein bisschen und damit Strichen schmutziger geworden ist. Stand zumindest in dem Politico-Artikel, weil es ja wirklich sich zugespitzt hat auf die Frage Deutschland oder Österreich, weil Deutschland und Österreich als zwei deutschsprachige Länder, die kulturell einander näher sind, als sie beide wahrhaben wollen, gleichzeitig eher unrealistisch sei.
Also ich kann nur sagen, der Punkt ist eben der, dass wir eben schon 2011 in diesen Wahlkampf eingetreten sind. Solche Wahlkämpfe bestehen eigentlich darin, dass man über viele Jahre sogenannte Gegenseitigkeitsvereinbarungen trifft. Das heißt, dass man mit anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ausmacht. Wenn ihr uns unterstützt bei der Wahl in den Sicherheitsrat, unterstützen wir euch entweder auch bei der Wahl in den Sicherheitsrat, wenn ihr ansteht, oder aber in anderen Zusammenhängen. Und so haben wir, weil das eben über lange Zeiten gelaufen ist, viele solche Zusagen bereits eingesammelt gehabt. Und da Deutschland aufgrund der Problematik, die ich vorher beschrieben habe, immer gezwungen war, bisher in eine, sagen wir, bereits bestehende Gruppe einzubrechen, in einem Stadium, wo die Staaten, die schon länger Kandidaten waren, viele Zusagen haben, ist der dazukommt, wahrscheinlich aufgrund seiner Wahlkampfführung gezwungen zu versuchen, bestehende Zusagen aufzubrechen und Länder, die an sich bereits ihr Wort einem der anderen Mitbewerber gegeben haben, dazu zu bewegen, für diesen neu eingetretenen Kandidaten zu stimmen. Und das ist vielleicht eher noch die Problematik, dass eben Deutschland als später hinzugekommener solche Zusagen aufbrechen musste, um eben selber Unterstützung zu bekommen. Das hat ja, was ich verstanden habe, der deutsche Außenminister zuletzt Schluss gefolgert, dass einfach im Endeffekt zu wenig Zeit war für Deutschland und dass Deutschland einen Wettbewerbsnachteil hatte, weil es später in den Wahlkampf eingetreten ist. Das ist das, was ich eigentlich dazu sagen kann.
Jetzt mal banal gefragt, welche Rolle spielen da Mannerschnitten und Mozartkugeln, von denen man ja auch hört? Also als Schamgeschenk, als Schamoffensive zu zeigen, schaut her, wir sind ein nettes Land, wir haben nette Kulinarik und dergleichen.
Ich glaube, das, was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass es um Sympathiegewinn geht und die Wähler in dieser Abstimmung, die ja geheim erfolgt, sind die Botschafter der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in New York, Botschafterinnen und Botschafter. Und daher spielt natürlich die Wahlwerbung am Ort in New York eine ganz zentrale Rolle. Ich meine, es ist von Land zu Land unterschiedlich. In Österreich ist es natürlich so, dass Österreich sein Wahlverhalten bei Wahlen abstimmen muss, die österreichische Vertretung in New York mit ihrer Zentrale, die ein großes Wort hat. Und das funktioniert dann auf Basis von letztlich Entscheidungen, die in der Zentrale finalisiert und getroffen werden. Ich glaube allerdings doch, dass bei vielen Ländern des globalen Südens der entscheidende Faktor der Botschafter oder die Botschafterin vor Ort ist, die eben in dieser geheimen Wahl letztlich darüber entscheiden, wie ihr Land die Stimme in dem konkreten Wahlkampf oder in dem konkreten Wahlvorgang abgeben wird. Und daher spielt eine ganz zentrale Rolle in der Wahlwerbung der jeweilige Vertreter oder die Vertreterin des Kandidaten in New York. Ich zum Beispiel kann nur sagen, ich hatte als Vorgänger in New York einen Botschafter, den Botschafter Pfanzelter, der 10 Jahre österreichischer Vertreter in New York war und ein Netzwerk hatte, das fast unübertroffen war und der natürlich der ganz entscheidend war, meiner Meinung nach, für unseren Wahlerfolg und im konkreten Fall glaube ich, dass eine ganz große Rolle gespielt hat, neben den Emissären, neben den Ministern, neben der Ministerin selber, der österreichische Botschafter Kössler und auch sein Vorgänger, der relativ lang in New York war, der Alexander Maschig. Und da geht es eben um Sympathiegewinn. Und ich meine, ich würde das jetzt nicht festmachen an den Mannerschnitten oder irgendeinem anderen Faktor. Bei unserer Wahl, kann ich mich erinnern, hat Zotterschokolade in der letzten Phase eine gewisse Rolle gespielt. Aber der Punkt ist eigentlich der, dass es darum geht, persönlich für Sympathie zu werben. Und das ist ja eine klassische diplomatische Tätigkeit, dass man die, wie soll ich sagen, die berufliche und die private Ebene in den Kontakten, die man hat, so wie jeder Lobbyist, ein wenig verschwimmen lässt. Und natürlich ist für einen solchen Urnengang, wenn du das so nennen willst, die Popularität des Vertreters vor Ort wichtig. Und vielleicht spielen dann auch solche symbolischen kleinen Gaben dann eine gewisse positive Rolle.
Weil du sagst Lobbyist und Netzwerke, man kennt das ja aus Brüssel, dann gibt es schöne Empfänge beispielsweise und dergleichen. Aber im UNO-Kontext, was kann Österreich da bieten? Weil wir machen es ja nicht wie andere Länder, dass wir zum Beispiel dem US-Präsidenten ein neues Staatsflugzeug schenken und dergleichen. Und gleichzeitig jemanden kennen heißt ja auch nicht, dass die Person auch was für einen tut. Also was kann ein Land wie Österreich, einem Land, das vielleicht ganz weit weg ist, kulturell, räumlich, politisch, eigentlich bieten?
Also einerseits geht es natürlich wie ich schon gesagt habe, um persönliche Beziehungen, persönliche Netzwerke. Und der wahlwerbende Botschafter im konkreten letzten Fall, also Österreich jetzt für die nunmehr voranstehende Periode, war eben der Botschafter Gregor Kössler in der letzten Phase, der dann auch jetzt Österreich im Sicherheitsrat vertreten wird. Und daher überlegen sich die Botschafter natürlich, möchte ich so jemanden wie ihn im Sicherheitsrat sitzen haben? Und das spielt, glaube ich, eine entscheidende Rolle. Ich meine, die Faktoren, die eine Rolle spielen bei einem kleinen und mittleren Land, ist, dass wir ohne eine ausgeprägte eigene Agenda in den Sicherheitsrat gehen. Es weiß jeder, wir bemühen uns ehrlich um die Wahrung des internationalen Friedens, der Sicherheit. Wir tun das so gut wir können. Wir haben eine Tradition, auch als Sitz der Vereinten Nationen, als Vermittler. Und wir stellen nicht irgendwelche nationalen Interessen in diesem Zusammenhang in den Vordergrund. Das heißt, es nimmt uns jeder ab, dass wir objektiv in diese Sachen hineingehen, weil wir eben keine Eigeninteressen haben. Es weiß jeder, dass uns seit vielen Jahren Sicherheit ein Anliegen ist, auch durch unser Engagement, wie ich schon gesagt habe, im Blauhelm einsetzen. Wir entwickeln im Vorfeld jeder Kandidatur, das ist übrigens einer der positiven Effekte dieser Kandidaturen, sehr viel intensivere Kontakte zu Weltgegenden, die wir vielleicht im Normalbetrieb nicht so betreuen. Und da spielt Afrika zum Beispiel als der größte Länderblock in den Vereinten Nationen eine ganz zentrale Rolle. Und wir sind eben zugleich aber auch Mitglied der Europäischen Union. Und es weiß halt jeder, dass die Europäische Union, da geht es nicht so sehr um unseren nationalen Beitrag, zum Beispiel der größte Hilfsgeber weltweit ist. Also ich glaube, sie repräsentiert fast die Hälfte der internationalen öffentlichen Zusammenarbeit, wie man früher gesagt hat, Entwicklungshilfe. Und sie ist auch ein großer humanitärer Hilfsgeber. Das heißt, es hilft uns natürlich schon, dass wir auch sagen können, wir sind Teil dieses Blocks, der international sehr stark engagiert sind und vielleicht eben ein als Vermittler qualifizierter Teil dieses Blocks, weil wir eben Argumente in New York nicht zwar der Europäischen Union, aber nicht militärischen Bündnissen angehören, die geopolitische Interessen international vertreten, wo wir also nicht jedenfalls so präsent sind wie andere.
Jetzt ist es für dich und mich ganz selbstverständlich, dass man im Sicherheitsrat sein möchte, dass man eine aktive Rolle in der Außenpolitik spielen möchte. Ich habe auch so einige Kommentare gelesen, im Standardforum zum Beispiel. Ich habe auch, wenn du dich erinnerst, als wir bei Ö1 waren, dann gefragt, was da so für E-Mails reingekommen sind vor den Hörerinnen und Hörern. Und ich kriege auch manchmal Mails aus der Bevölkerung von vereinzelten, wütenden oder zumindest fragenstellenden Bürgern. Und ein Tenor war, ja, schön und gut, dass das für mich spannend ist, dass das fachlich spannend ist und dergleichen. Aber das kostet A, viel Geld und B, bringt doch eh nichts. Was ist da überhaupt der Sinn für ein Land wie Österreich, da mitzuspielen? Weil wir haben eh keine Macht. Wir haben eh nichts zu melden und das kostet nur viel Geld und am Ende des Tages wird da eigentlich nur viel geredet und wenig gemacht.
Also erst einmal, die Summen, von denen da die Rede war, im Rahmen dieser Wahlwerbung, also ich weiß nicht, da ging es um Millionenbeträge, aber nicht um riesige Beträge aus unserem Budget heraus. Die galten im Wesentlichen der Erhöhung unserer Visibilität in Weltteilen, wo wir sowieso davon profitieren, jetzt unabhängig davon, ob wir im Sicherheitsrat sind oder nicht, wenn wir dort bekannter werden. Ich habe schon in anderen Gesprächen darauf hingewiesen, Ein Hauptfokus war auf Afrika. Afrika ist der dynamischeste Kontinent weltweit überhaupt, wird wahrscheinlich im Zuge des laufenden Jahrhunderts der bevölkerungsreichste Kontinent sein, mit einem riesigen auch wirtschaftlichen Wachstumspotenzial. Wir haben also da wirklich eine Visibilität und auch eine Präsenz erreicht, die wir vorher nicht hatten. Übrigens vor unserer vorangegangenen Sicherheitsratsmitgliedschaft gab es im Außenministerium nicht einmal eine eigene Abteilung für Afrika. Das wurde mitbetreut in einer anderen Abteilung. Es haben ja auch Reisen stattgefunden in Gegenden, wo Österreich massive potenzielle wirtschaftliche Interessen hat. Das heißt also, die Tätigkeit für Bewerbung Richtung Sicherheitsrat hat sicher unsere Präsenz und Visibilität in Bereichen verstärkt, wo wir darüber mittelfristig gesehen durch die Stärkung dieser Kontakte eine wirtschaftliche Potenziale haben, die über diese vergleichsweise bescheidenen Investitionen, die jetzt getätigt worden sind, deutlich hinausgehen. Und das wäre nützlich gewesen, selbst dann, wenn wir nicht in den Sicherheitsrat gewählt worden wären. Da bin ich vollkommen davon überzeugt. Das, was der Sicherheitsrat uns bietet, ist über 2 Jahre deutlich erhöhte Visibilität in den Vereinten Nationen. Es gibt uns einfach auch Kontakte zu den großen Akteuren der Vereinten Nationen. Es ist kein Zufall, dass die österreichische Außenministerin vor wenigen Tagen einen offiziellen Besuch zu ihrem amerikanischen Amtskollegen gemacht hat, der sie insbesondere deshalb empfangen hat, weil Österreich in Bälde Mitglied des Sicherheitsrats sein wird. Wir haben viele andere Möglichkeiten, einfach am laufenden Geschäft der Vereinten Nationen teilzunehmen und dann auch, über das können wir durchaus reden, Akzente zu setzen, die uns besonders wichtig sind. Das letzte Mal war das die Rechtsstaatlichkeit in den Vereinten Nationen, insbesondere auch im Rahmen von zum Beispiel Sanktionsmechanismen, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu führen hat. Das war die Frage des Fortbestands der internationalen Strafgerichtsbarkeit auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, wo wir uns stark eingesetzt haben. Und das war vor allem, das war eigentlich das große Thema unserer Sicherheitsratsmitgliedschaft, der Schutz von Zivilisten in Konfliktsituationen, der immer noch ein Hauptthema der internationalen Beziehungen ist. Und du hast selber Gaza erwähnt und man könnte andere Beispiele auch erwähnen. Ich glaube, wir können da Akzente setzen, mit denen wir uns Respekt schaffen. Und gleichzeitig ist ein Land wie Österreich dann auch, weil wir eben keine eigene Agenda haben, ein Garant für Transparenz für das, was im Sicherheitsrat geschieht. Denn wir können noch darüber noch sprechen. Es gibt halt Bereiche in der Sicherheitsratsarbeit, wo selbst die gewählten Mitglieder langsamer erst Informationen sammeln als die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Aber de facto wissen gewählte Mitglieder des Sicherheitsrats, die 15 wissen mehr als die 178, die zu jedem gegebenen Zeitpunkt nicht im Sicherheitsrat sind. Und ein Mitglied wie Österreich kann eine große Rolle spielen. Das haben wir auch das letzte Mal getan, um unsere Kollegen in der Europäischen Union darüber auf dem Laufenden zu halten, was im Sicherheitsrat geschieht, aber darüber hinaus auch die Mitgliedschaft insgesamt. Und es war jedes Mal so, dass wir durch diese Mitgliedschaft, insbesondere auch in den Vereinten Nationen selbst, einen, wie soll ich sagen, Prestigegewinn und Gewinn an Respekt zu verzeichnen hatten, auf dem wir nachher viele Jahre aufbauen konnten.
Es ist interessant, dass du das sagst, auch mit wir, weil eben meine Wahrnehmung war in Gesprächen mit Durchschnittsbürgern unter Anführungsstrichen oder auch interessierten Freunden und dergleichen, dass viele sagen, ja, aber wo ist da jetzt das Wir? Oder anders gesagt, was habe ich davon, wenn wir in der UNO respektiert werden oder uns da einen guten Ruf aufbauen?
Ich war immer der Meinung, dass das Gefährlichste für ein mittelgroßes oder kleines Land in den internationalen Beziehungen die Gleichgültigkeit der internationalen Partner ist. Das ist manchmal, wenn man den einen oder anderen gelegentlich verärgert, ist das wahrscheinlich weniger gefährlich, als wenn man, um es mal so umgangssprachlich auszudrücken, allen wurscht ist. Und in einer gewissen Hinsicht ist die Mitgliedschaft in einem solchen Gremium ein Schritt, der verhindert, dass wir den internationalen Partnern, gerade auch den Großen, gleichgültig werden. Und auf Sicht ist das, man muss natürlich darauf aufbauen können, aber auf Sicht ist diese erhöhte Visibilität für uns wichtig. Sie ist auch, ich habe das ja auch schon mehrfach jetzt gesagt, wichtig für die Stärkung des Amtssitzes in Wien, der übrigens natürlich wie wir wissen, auch wirtschaftlich relativ große Bedeutung für Österreich und für Wien als Sitz dieser Organisationen hat. Also wie gesagt, man kann nicht bei jedem einzelnen Schritt überhaupt in den internationalen Beziehungen nachweisen, warum das sozusagen für alle 9 Millionen Österreicher zu jedem gegebenen Zeitpunkt für jeden Einzelnen von ihnen einen Vorteil bringt, aber für das Land insgesamt ist es ein Gewinn.
Ist insofern ein interessanter Punkt, weil das eine Art Wechselwirkung hat, weil ja umgekehrt auch viele Menschen sagen, ihnen sind die internationalen Beziehungen wurscht. Jetzt war zum Beispiel erst vor kurzem die Außenministerin beim ORF-Sommergespräch und ihre Rolle als Außenministerin hat eigentlich keine Rolle gespielt. Ihre Rolle als Parteichefin der NEOS hat die große Rolle gespielt. Also ich war da ein bisschen enttäuscht, weil es ging überhaupt nicht darum, was in der Welt so passiert, was Österreich in der Welt tun kann, was unsere Interessen sind, sondern nur um Innenpolitik. Und ganz allgemein, ich weiß das auch von Kollegen aus dem Journalismus, ist es so, dass zum Beispiel bei TV-Sendungen, wenn es dann weggeht von Österreich in die große Welt hinaus, die Seher einbrechen, weil die Menschen einfach in Österreich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, ich nehme an, es wird überall auf die eine oder andere Art so sein, aber es ist jedenfalls in Österreich so, dass viele dann sich nicht mehr dafür interessieren, weil sie das Gefühl haben, wir können eh nichts bewegen oder es berührt mich im Alltag nicht. Also einerseits sagst du, dass Österreich anderen nicht wurscht sein soll, andererseits ist es aber so, dass vielen Menschen der Rest der Welt egal ist. Und das sieht man eben ganz exemplarisch bei dem aktuellen Sommergespräch mit der Außenministerin, dass es nicht um Außenpolitik geht. Das sieht man bei den Quoten, das sieht man auch bei der Nachfrage nach Kommentaren und dergleichen oder allgemein in der öffentlichen Debatte. Ich weiß nicht, ob das mal anders war, aber ich merke jedenfalls, dass es jetzt so ist. Uns ist der Rest der Welt relativ wurscht, kommt mir zumindest so vor.
Also ich kann nur sagen, das, was da beim Gespräch mit der Außenministerin passiert ist, finde ich auch bedauerlich. Und es ist in allererster Linie natürlich ein Schwächezeichen ihrer Gesprächspartnerin, weil es läge ja natürlich an der jeweiligen Interviewerin, sicherzustellen, dass die Außenministerin in einer der bewegtesten Zeiten der internationalen Beziehungen mit vielen Konflikten, die auch auf Österreich selbst ausstrahlen, befragt wird zu diesen Themen, die natürlich für Österreich und auch für jeden Einzelnen in Österreich von größter Relevanz sind. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass der Ort, wo das Gespräch mit der Außenministerin stattgefunden hat, wenn man eine Luftlinie ziehen würde von der ukrainischen Grenze, weniger weit entfernt ist als von der Schweizer Grenze. Und daher ist es schade, aber das ist eigentlich auch ein Kritikpunkt, den man richten muss an die, die dieses Interview mit ihr gestaltet haben, dass das Thema Außenpolitik nicht mehr vertieft worden ist. Aber es ist schon wahr, dass Österreich wie andere auch manchmal etwas viel Nabelschau tut. Und vielleicht sind wir auch deshalb ein so glückliches Land laut allen internationalen Statistiken, weil wir uns so viel mit unseren kleinen internen Problemen beschäftigen und nicht so sehr mit den großen Fragen der Welt. Aber es stimmt schon, auf jeder Ebene gibt es das. Ich denke zum Beispiel, dass für Europa und auch für Großbritannien sehr bedauerliche Ergebnis der Brexit-Entscheidung zurückzuführen war, dass die Diskussion, die dort stattgefunden hat, fokussiert war auf einige missverständlich und teilweise bewusst falsch präsentierte innere Themen und nicht auf den internationalen Status und die internationalen Chancen des Landes. Aber sagen wir, Außenpolitik zu einem Thema zu machen, das als zentrales Anliegen der österreichischen Bevölkerung in unserem Fall angesehen wird, das gelingt halt nur selten. Also ich habe nicht erlebt, die Diskussion, die stattgefunden hat, rund um den Staatsvertrag im Jahr 55, da war ich zwar schon auf der Welt, aber nicht in einer Lage, mich an dieser Diskussion auch nur annähernd zu beteiligen. Da war ich noch nicht einmal im Kindergartenalter, aber ich habe sehr wohl erlebt, die Diskussion, die in Österreich stattgefunden hat rund um den EU-Beitritt. Und das war ein sehr seltener Fall, wo es durch einen Konsens der gesamten staatstragenden Kräfte, wenn man das so altmodisch sagen kann, in Österreich gelungen ist, internationale und Europapolitik zu einem Thema zu machen, das der gesamten Bevölkerung als entscheidend für ihre eigene Zukunft vermittelt werden konnte. Und seither ist uns das aus einer Reihe von Gründen in vergleichbarer Weise leider nicht gelungen.
Wann bist du in den diplomatischen Dienst getreten?
Ich bin 79 Diplomat geworden zum ersten Mal, war dann unter anderem in einer sehr interessanten historischen Phase zwischen 86 und 90 in Moskau, davor übrigens sein erstes Mal bei den Europäischen Gemeinschaften in Brüssel, wie sie damals geheißen haben. Und dann war ich im Kabinett des Außenministers Mock, genau in der Phase, wo wir uns der EU angenähert haben und letztlich dann die Entscheidung getroffen haben, Mitglied zu werden. Und da gab es eine Phase, wo im ganzen Land auch unter anderem Diplomaten, die sich ein bisschen mit der Materie ausgekannt haben, unterwegs waren, um das der Bevölkerung zu erklären. Und das war eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, wenn ich das so sagen kann, dass ich geschickt worden bin in Dorfgasthäuser, um österreichische Außenpolitik zu vertreten. Es war eine faszinierende Erfahrung. Und da ist es damals wirklich gelungen, Menschen klarzumachen, dass es da um eine internationale Entscheidung geht, die sie unmittelbar persönlich betrifft. Und wie gesagt, seither ist fürchtig der Dialog mit der Öffentlichkeit nicht so intensiv zu internationalen Themen, wie er sein sollte.
Wie ist das gelungen?
Ich glaube, es ist im Wesentlichen gelungen. Ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema und das ist nicht das Thema, mit dem, über das wir heute sprechen. Der Grundslogan, der berühmte war, es gab ja auch relativ viel Öffentlichkeitsarbeit, war ja damals gemeinsam statt einsam. Und ich glaube, wir haben damals glaubhaft gemacht, dass Österreich seine Interessen einfach besser vertreten kann, wenn es Teil einer Union ist, in der es mit den Möglichkeiten, die ein Mitgliedsland mitgestaltet, als wenn wir letztlich die Entscheidungen anderer übernehmen müssen, und dann, wie das heißt, autonom nachvollziehen, was aber letztlich bedeutet, dass man, sagen wir, nachmacht, was andere entscheiden. Und ich glaube, es ist damals, also wenn man das ein bisschen professioneller außenpolitisch ausdrücken will, als ich das vorher getan habe, es ist gelungen, zu beweisen der Bevölkerung, dass wir eigentlich unsere Souveränität stärken, wenn wir der Europäischen Union beitreten, weil wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, wenn wir dabei sind, als wenn wir außen sind. Aber solche Sachen gelingen selten und es hängt auch natürlich von der Überzeugungskraft der politischen Führung ab. Damals waren das ja der Außenminister Mock, für den ich gearbeitet habe, aber auch der Bundeskanzler Vranitzky und es waren viele, die, sagen wir, aus allen Institutionen des Landes bis hin zu den Kirchen und den Sozialpartnern sich an dieser Debatte beteiligt haben.
Ich frage nur deshalb, weil Österreich eins von den Ländern ist, wo die EU-Skepsis am höchsten ist, also von den Ländern, die schon länger dabei sind und gleichzeitig, wo man aber nachrechnen kann, dass wir davon massiv profitiert haben. Also das ist diese große Schere und jetzt geht es ja auch darum, ein bisschen den Leuten klarzumachen, dass wir von der Mitgliedschaft profitieren, aber das scheint enorm schwierig zu sein. Da dachte ich mir, wenn du schon ansprichst, frage ich mal kurz nach, auch wenn wir damit ein bisschen vom Thema abgekommen sind. Damit würde ich auch gern wieder zum Thema zurückkehren. Du hast vorhin angesprochen, die Akzente.
Aber darf ich nur doch kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, etwas anmerken? Das führt uns zwar vom Thema weiter weg, ist aber trotzdem interessant. Es hat einen entscheidenden Stimmungsumschwung gegeben in Österreich im Zusammenhang mit den sogenannten EU-Sanktionen. Und auch das habe ich direkt miterlebt, weil ich damals der österreichische Botschafter in Belgien war, wo ja bekanntermaßen die Reaktion vor allem unter den französischsprachigen Belgiern besonders heftig war. Ich glaube, dass die Entscheidung, so wie sie damals getroffen wurde, von den 14 EU-Partnern eine gravierende Fehlentscheidung war politisch und dass die Art, wie das damals gelaufen ist, sehr viel gemacht hat, um die positive Dynamik, die es in Österreich ab 95 gegeben hat, umzukehren in diese Skepsis. Und ich glaube, wenn man die Statistiken anschaut, kann man klar erkennen, dass damals die Stimmung gekippt ist und dass sich in Wahrheit die Debatte nie von dieser Erfahrung voll erholt hat.
Jetzt muss ich ganz kurz für die jungen Hörerinnen und Hörer klarstellen, warum es hier gegangen ist. Also erstmalige ÖVP-FPÖ-Koalition und Reaktion in der EU war aufgrund des weit rechts stehenden Hintergrunds der FPÖ sogenannte Sanktionen gegen uns zu verhängen. Es waren ja keine echten Sanktionen in dem Sinn, dass man uns wirtschaftlich boykottiert hat, aber eben diplomatisch isoliert hat. Und da ist dann der Effekt eingetreten, den man jetzt auch sehr oft beobachten kann, auch in anderen Ländern, dass wenn von außen Druck ausgeübt wird, ein Solidarisierungseffekt im Inneren entsteht. Also dass ein Großteil der Bevölkerung gesagt hat, wie wir entscheiden, wie wir wählen und welche Regierung sich bildet, ist in erster Linie unsere Entscheidung. Und dass diese Einmischung aus Brüssel, wenn man es so will, dazu geführt hat, dass man sich nach innen erst recht solidarisiert hat. Sogar diejenigen, die vielleicht nicht die FPÖ gewählt haben, vielleicht nicht einmal die ÖVP gewählt haben, eben weil da in uns drinnen, in der Psyche anscheinend was ist, das sagt, wie wir das handhaben, ist immer noch unsere souveräne Entscheidung und nicht die Entscheidung von irgendwelchen anderen EU-Politikern oder Politikern aus anderen EU-Ländern.
Also wie gesagt, ich glaube, das würde eine eigene gesonderte Diskussion rechtfertigen. Wir können das hier nicht vertiefen, aber ich glaube, dass dieser historische Einschnitt auch ein Einschnitt war im Zusammenhang mit der Befürwortung des europäischen Integrationsprozesses, denn es soll ja nicht vergessen werden, bei der Volksabstimmung des Jahres 94 hat eine Zweidrittelmehrheit, eine solche Mehrheit gab es praktisch nirgends sonst in der Europäischen Union, für den Beitritt zur Europäischen Union gestimmt. Und es gab keinen einzigen Bezirk in Österreich, wo sich nicht eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit für die Mitgliedschaft in der EU ausgesprochen hätte, inklusive zum Beispiel, da waren die Mehrheiten schwächer als sonst wo, in Bezirken, die vom Transitverkehr, was ein großes Thema war, in Tirol betroffen waren. Also das war ehrlich gesagt eine politische Gemeinschaftsleistung, ähnlich der im Jahr 55, und solche, wie soll ich sagen, das ist vielleicht ein uneleganter Ausdruck, aber solche diplomatischen und innenpolitischen Bauchaufschwünge gelingen uns halt nur einmal in einer Generation.
David, zurück zu den Vereinten Nationen. Du hast vorhin angesprochen, die Akzente, die Österreich gesetzt hat, auch in der Zeit, als du dabei warst. Was sind denn jetzt Akzente, die Österreich setzen kann oder vielleicht sogar Akzente, die Österreich setzen sollte bei der nahenden Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat?
Ich glaube, die Themen sind weiterhin zentrale Themen. Also wir sind immer traditionell eine starke Stimme, auch im Sicherheitsrat, für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit, für den Schutz von Zivilpersonen, Bekämpfung des Rüstungswettlaufs, mit dem wir uns historisch viel beschäftigen. Aber ich möchte schon auch etwas sagen, was ich auch in der Vergangenheit gesagt habe. Und das ist ein Wort, das ich einem anderen österreichischen Diplomaten, dem Gregor Woschnack, sozusagen verdanke, der das in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit der EU gesagt hat. Wenn man nach den alten Regeln des Eiskunstlaufens unterscheidet zwischen der Pflicht und der Kür, ist der größte Teil dessen, was man im Sicherheitsrat macht, Pflichtprogramm. Der Sicherheitsrat hat eine durch die internationalen Ereignisse und durch die, Periodizität der Entscheidungen in den Vereinten Nationen vorgegebene Agenda in sehr vielen Punkten. Es ist sozusagen Monat für Monat vorhersehbar, was ansteht am Sicherheitsrat über die akuten Krisen hinaus, insbesondere auch, Entscheidungen, die anstehen im Zusammenhang mit Missionen der Vereinten Nationen, Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen. Hier spielt Afrika eine ganz zentrale Rolle. Die Mehrheit der Tagesordnungspunkte über viele Jahre waren im Sicherheitsrat Krisen und Konflikten in Afrika gewidmet, mit denen sich niemand anderer auseinandersetzt, leider Gottes muss man sagen, als die Vereinten Nationen. Man hat ja gesprochen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Kongo von einem Art Weltkrieg im afrikanischen Format über viele Jahre schon. Ich meine, und das sind auch im Sudan, was da an Grauenhaften geschieht. Das ist etwas, was bei uns etwas ausgeblendet wird, aber im Sicherheitsrat eine ganz zentrale Rolle spielt. Und ehrlich gesagt, die wichtigste Aufgabe, die jedes Mitgliedsland hat im Sicherheitsrat, wenn es hineingewählt wird, ist, sich diesen Themen zu widmen, die auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats ohnehin anstehen. Und dann kann man insbesondere auch in dem Monat, in dem Österreich im Rahmen dieser 2 Jahre den Vorsitz im Sicherheitsrat ausüben wird, kann man auch sicher versuchen, unter Ausnutzung dessen, was auf der Agenda steht, ein paar spezifische österreichische Schwerpunkte zu setzen. Ich weiß nicht, was sich die österreichische Diplomatie diesmal vornimmt. Das letzte Mal war es eben der Schutz von Zivilisten in Konfliktsituationen und dann im zweiten Jahr auch sehr stark die Agenda rund um Frauen, Frieden und Sicherheit, Women, Peace and Security, wo wir auch eine Reihe von wichtigen Akzenten setzen konnten.
Was heißt Akzent setzen eigentlich?
Ja, Akzent setzen heißt im Wesentlichen, dass man, wenn es gelingt, Entscheidungen des Sicherheitsrats herbeiführt. Der Sicherheitsrat ist ja das einzige Gremium, das verbindliche, für alle Mitglieder der Vereinten Nationen verbindliche Entscheidungen treffen kann. Und das in Form einer Sicherheitsratsresolution, also Schutz von Zivilisten in Konfliktsituationen, war Thema einer Sicherheitsratsresolution, die wir damals mit ermöglicht haben und die bis heute sehr viele grundlegende Prinzipien hier festlegt, unter anderem eben auch die Verpflichtungen der Vereinten Nationen selbst bei ihren eigenen Friedensmissionen für den Schutz von Zivilisten zu sorgen. Es ist auch erwähnenswert, dass gerade die gewählten Mitglieder aus dem europäischen Bereich wahrscheinlich Rollen übernehmen können im Sicherheitsrat aufgrund der internen Dynamik, die andere nicht so weit übernehmen können. Da muss man sehen, ob sich da für uns auch Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Es war zum Beispiel so, dass über etliche Jahre der Sicherheitsrat vollkommen außerstande war, zum Thema Syrien eine Entscheidung zu treffen, weil sich dort die Vereinigten Staaten und Russland vollkommen als Vetomächte blockiert haben. Und das einzige Thema, bei dem es immer wieder bescheidene Fortschritte gegeben hat, waren Sicherheitsratsbeschlüsse zur humanitären Hilfe für Syrien. Und das waren Beschlüsse, bei denen gerade auch zum Beispiel EU-Länder, kleinere EU-Länder, ich erinnere mich zum Beispiel an Luxemburg in dem Zusammenhang, im Zusammenwirken mit arabischen Staaten, Jordanien, Entscheidungen erreichen konnten, die sonst niemand erreicht hat.
Du hast vorhin auch angesprochen, die Rolle eines gewählten Mitglieds gegenüber den übrigen UNO-Mitgliedern. Also, dass man da auch gewissermaßen Vorteile hat oder Dinge früher mitbekommt und dementsprechend aber auch eine Verpflichtung gegenüber den übrigen UNO-Mitgliedern hat. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen?
Also, wie gesagt, es geht entscheidend natürlich um Transparenz. Vieles, was im Sicherheitsrat geschieht, das allermeiste übrigens, geschieht hinter verschlossenen Türen. Denn wenn die eigentlichen Verhandlungen des Sicherheitsrats finden nicht vor den Augen der Öffentlichkeit statt, wenn sich der Sicherheitsrat einmal versammelt im Saal des Sicherheitsrates, wo der berühmte hufeiserne Tisch steht, da ist entweder die Entscheidung schon gefallen oder es war eine Entscheidung nicht möglich. Und dann ist das sozusagen das große Theater, das die große Theateraufführung für die Weltöffentlichkeit. Aber da geht es nicht mehr um Entscheidungen. Das heißt, man weiß als Sicherheitsratsmitglied vieles, was sich erst anbahnt. Nun hat man natürlich auch Verpflichtungen als Mitglied des Sicherheitsrats, den Vertrauensschutz gegenüber den anderen Mitgliedern zu wahren. Das heißt, das ist eine relativ heikle Balance, die man treffen muss. Aber als Mitglied der Europäischen Union haben wir übrigens eine im EU-Vertrag selbst verankerte Verpflichtung, die anderen Mitglieder der Europäischen Union, die nicht im Sicherheitsrat zu einem gegebenen Zeitpunkt vertreten sind, und ständig ist von den Mitgliedern der Europäischen Union nur Frankreich im Sicherheitsrat, also die anderen Mitglieder über das zu informieren, was dort geschieht, und auch die Hohe Vertreterin am Laufenden zu halten über das, was im Sicherheitsrat geschieht. Das heißt also, wir haben mal eine prioritäre Verantwortung, sagen wir, den Informationsfluss zu sichern zu unseren Partnern in der Europäischen Union, aber darüber hinaus nach meiner Meinung auch gegenüber eigentlich der Gesamtmitgliedschaft, denn ein Mitglied der Vereinten Nationen, das wie Österreich mit einer Zweidrittelmehrheit in den Sicherheitsrat gewählt wird, ist ja gewählt worden eben von der großen Masse der Mitglieder, die damit auch Erwartungen verbinden. Und auch wir haben zum Beispiel, wie ich damals Vertreter Österreichs war, 2009 und 2010, habe ich mich im Laufe dieser 2 Jahre, wir hatten dann einen Zyklus von Veranstaltungen, die wir gemacht haben, eigentlich mit jedem einzelnen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen getroffen und einen Meinungsaustausch mit ihnen gehabt über das, was geschieht, was ihre Erwartungen sind und so weiter. Und das ist, wie gesagt, eine Aktivität, die uns auch über den Sicherheitsrat hinaus längerfristig Freunde schafft. Ich erinnere mich, wie wir in der allerletzten Sitzung, in der ich als Sicherheitsratsmitglied gesprochen habe, und eine der Besonderheiten des Sicherheitsrats ist, dass man sich, sagen wir, zu jedem Thema zu Wort meldet im Sicherheitsrat, das wird erwartet von allen Mitgliedern. Also in dieser letzten Sitzung habe ich damals gesagt, das war eine öffentliche Sitzung in der Security Council Chamber, habe ich gesagt, wir beenden jetzt unsere Tätigkeit im Sicherheitsrat und kehren zurück in unsere angestammte Rolle als ständiges Mitglied der Generalversammlung. Das ist auch ehrlich gesagt der Punkt, auf den es ankommt, dass man nie die Bodenhaftung verlieren soll und sich bewusst sein muss, wir bleiben auf lange Sicht auf Dauer Mitglied der Vereinten Nationen. Es geht eben auch darum, dass wir die Zeit im Sicherheitsrat nützen, um unser Netzwerk langfristig zu verdichten.
Weil du es angesprochen hast, ich möchte dann am Ende noch zu sprechen kommen auf die Kritik am Sicherheitsrat im Besonderen und an der UNO im Allgemeinen. Aber du hast gesagt, die letzte Sitzung, bei der ich als Sicherheitsratmitglied gesprochen habe. Wo hört bei solchen Dingen der Mensch auf und wo fängt der Staat, für den man spricht, an? Also wie viel Thomas ist im Sicherheitsrat gesessen und wie viel Österreich bzw. wie viel EU? Du bist da ja gewissermaßen in drei Teile gespalten.
Also der Vorgang ist der, dass eigentlich von einem Sicherheitsratsmitglied erwartet wird, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, dass es zu jedem Thema auf der Agenda in Sitzungen und in Konsultationen die Meinung seines Landes äußert und vertritt. Das ist anders als in der EU, weil in der EU, wo halt Staaten, die sehr eng miteinander vertraut sind, ständig miteinander zu tun haben, da meldest du dich nicht notwendigerweise zu jedem Punkt auf der Agenda, sondern dort, wo du was Wichtiges zu sagen hast. In den Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat, meldest du dich eigentlich oder wird erwartet, dass du dich zu jedem Thema auf der Agenda äußerst. Ich habe, glaube ich, ca. 2000 Stunden in Sicherheitsratssitzungen inklusive geschlossenen zugebracht. Und bei diesen Sitzungen habe ich eben auch zu Themen, die Österreich überhaupt nicht weiß gut wie vertraut sind, Konfliktsituationen, vor allem in verschiedensten Teilen Afrikas, sonstigen außereuropäischen Gebieten, einen österreichischen Standpunkt zu vertreten gehabt. Und der Vorgang war eigentlich jedes Mal derselbe, dass wir vorab in New York überlegt haben, was man zu diesem Thema sagen kann. Und ich meine, da kam sozusagen nicht notwendig das persönliche Element, aber sehr wohl auch die, sagen wir, persönlichen Vorschläge meiner eigenen Mitarbeiter in New York, des ganzen Teams in New York und wenn ich selber Ideen hatte, konkrete auch meine eigenen zum Tragen. Und diesen Vorschlag schickt man nach Wien und dann sagt man, wenn wir von euch innerhalb der nächsten 24 Stunden nichts hören, gehen wir davon aus, dass die Zentrale damit einverstanden ist, dass wir uns so äußern. Und ich glaube, wir haben nach meiner Erinnerung so circa 2500 Berichte nach Wien geschickt im Laufe dieser Zeit und mindestens 1500 Weisungen bekommen. In sehr vielen Fällen einfach die Weisung, dass wir mit dem einverstanden sind, also dass Wien mit dem einverstanden ist, was die Vertretung als österreichische Stellungnahme vorschlägt. Aber der Punkt ist der, nichts, was man im Sicherheitsrat sagt, ist sozusagen das, was mir persönlich durch den Kopf schießt. Natürlich vertrete ich das Land und selbstverständlich äußere ich mich im Rahmen einer vom österreichischen Außenministerium vorgegebenen Weisung. Und der zweite Punkt ist der, dass auch der EU-Vertrag selber sagt, dass Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehalten sind, Positionen, wo es schon abgestimmte Standpunkte der EU als solche gibt, auch als solche zu vertreten. Das heißt, selbstverständlich, da sagen wir das, was wir sagen, ist, soweit schon EU-Positionen vorgegeben sind, basiert auch auf der EU-Position. Also es ist doppelt sozusagen abgesichert durch das, was wir von unserer Zentrale als Vorgabe bekommen, aufgrund unserer eigenen Vorschläge. Dort fließt eben auch unsere eigene Einschätzung ein und auch im Wissen um das, was die EU zu diesem Thema jeweils zu sagen hat.
Ich frage nämlich auch deshalb, weil im Buch von der Samantha Power geht es um ihre fast schon Freundschaft mit Vitali Churkin, also dem damaligen russischen Vertreter. Und sie hat da auch darüber gesprochen, wie schwer es für sie war zu unterscheiden, dass auf einer zwischenmenschlichen Ebene Verständnis da ist, man sich sogar sehr gut versteht, wenn nicht sogar befreundet ist, aber dann auf der zwischenstaatlichen Ebene die Interessen so weit auseinandergehen, beziehungsweise sie das Verhalten von Russland missbilligt, bis nicht nachvollziehen kann und dann eben auch die Frage mal aufgeworfen hat, in einem berühmten Zitat, in einer berühmten Passage, ob da kein Schamgefühl da ist.
Aleppo will join the ranks of those events in world history that define modern evil, that stain our conscience decades later. Halabja, Rwanda, Srebrenica, and now Aleppo. To the Assad regime, Russia, and Iran, your forces and proxies are carrying out these crimes. Your barrel bombs and mortars and airstrikes have allowed the militia in Aleppo to encircle tens of thousands of civilians in your ever-tightening noose. It is your noose. 3 member states of the UN contributing to a noose around civilians. It should shame you. Instead, by all appearances, it is emboldening you. You are plotting your next assault. Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Is there no act of barbarism against civilians, no execution of a child that gets under your skin, that just creeps you out a little bit? Is there nothing you will not lie about or justify? To the members of this council and all member states of the United Nations, know that the ghastly tactics we are witnessing in Aleppo will not stop if the city falls. The regime and its Russian allies will only be emboldened to replicate their starve and surrender and slaughter tactics elsewhere.
Jetzt frage ich mich da eben gerade, weil du das so angesprochen hast, ich als Mitglied, wo fängt der Mensch an oder wo hört er da auf? Weil man ist ja nicht nur ein Sprachrohr eines Staates. Das ist vielleicht bei Österreich leichter, weil wir keine Kriegsverbrechen begehen, Gott sei Dank, weil wir gar keine Kriege führen. Aber gerade bei Vertretern von Staaten, die in Kriegen involviert sind, beziehungsweise die selbst Verbrechen in die Menschlichkeit begehen, vielleicht sogar Völkermord und dergleichen, da ist es aber trotzdem am Ende des Tages immer noch ein Mensch, der für diesen Staat spricht und der das Verhalten dieses Staates rationalisiert, rechtfertigt oder vielleicht sogar gutheißt oder oft sogar gutheißt.
Also gerade mit dem Botschafter Tschurkin, den du erwähnt hast, der ein sehr brillanter russischer Diplomat war, übrigens seit natürlich wie die meisten seit den Tagen der Sowjetunion, ein brillanter russischer Diplomat war, habe auch ich zu tun gehabt, weil in der Zeit, wo ich im Sicherheitsrat war, war er auch schon für Russland dort. Und natürlich, wenn man etwas erreichen will im Sicherheitsrat, inklusive also der Themen, von denen ich gesprochen habe, und konkret war das damals halt eben diese Resolution, um die wir uns bemüht haben, zum Schutz von Zivilisten in Konfliktsituationen, setzt das voraus, dass man mit allen ständigen Mitgliedern im Dialog ist. Und in den Punkten waren wir natürlich auch damals mit Russland im Gespräch. Und selbstverständlich, das ist, glaube ich, eine, eben wie gesagt, ich habe es schon auch das schon erwähnt, eine diplomatische Grundregel, dass man mit Menschen, mit denen man dauerhaft zu tun hat, auch versucht, eine persönliche, über das rein berufliche hinausgehende Beziehung aufzubauen. Und die US-Botschafterin Samantha Power hat ja sogar einen Nachruf, wie der Botschafter Tschurkin unerwartet an einem Herzinfarkt verstorben ist, hat sie in einer der großen amerikanischen Tageszeitungen einen Nachruf geschrieben mit dem Titel My Friend, the Russian Ambassador. Aber wie gesagt, ich glaube schon auch, und daher kann ich das die jetzige Situation nicht in derselben Weise beurteilen wie die Situation im Jahr 2009 und 2010, dass sich durch den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine die gesamte Geometrie und die gesamte Dynamik im Sicherheitsrat schon weiter verändert hat. Es ist, sagen wir, eine außerordentlich problematische und schwierige Situation, wenn ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats einen Aggressionskrieg führt, in der Art, wie das Russland gegen die Ukraine tut, natürlich unter Verletzung ganz fundamentaler UN-Prinzipien. Und wie in dieser Situation, in welchem Ausmaß es in dieser Situation noch möglich ist, persönliche Beziehungen aufzubauen, die damals aufgebaut wurden in der Zeit, in der ich dort war, das kann ich so nicht beurteilen. Dazu bin ich zu wenig sozusagen in die laufenden Aktivitäten eingebunden. Aber damals war es ja zum Beispiel so, dass die Europäische Union in ihrer Gesamtheit selektiv mit Russland sich engagiert hat, unter anderem, weil man Russland gebraucht hat für die Verhandlungen zum iranischen Nuklearprogramm, wo es ja auch Sicherheitsratsbeschlüsse gegeben hat, die im sogenannten 3+3 oder 5+5 Format zwischen der Europäischen Union und unter Mitwirkung Russlands, Chinas auch natürlich verhandelt worden sind. Und da muss man halt schon sagen, dass die Entwicklungen seit 2022 schon sehr viel zerstört haben, was vorher noch da war.
Meine Hörerinnen und Hörer kennend, werden jetzt manche sich beim Hören denken, ja, aber beim Irakkrieg war es ja auch so, dass 2003 ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats einen anderen Staat angreift, ohne völkerrechtliche Grundlage.
Jeder, der den Film gesehen hat, der französische Minister, weiß, dass diese Meinungsverschiedenheit, die damals diese sehr gravierende Auffassungsunterschiede, politischen Unterschiede, die es gegeben hat, sich auch manifestiert haben in einer Auseinandersetzung zwischen den westlichen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Also vor allem, also da gab es ja den berühmten Auftritt dann des damaligen französischen Außenministers de Villepin im Sicherheitsrat. Und es ist ja letztlich die von der Regierung unter George W. Bush, der amerikanischen Regierung, angestrebte Konsens im Sicherheitsrat unter anderem deshalb nicht zustande gekommen, weil sich insbesondere auch Frankreich und Deutschland einem solchen Konsens verwehrt haben. Und natürlich hat das damals auch zu bilateralen Spannungen, diese, muss ich sagen, doch sehr eindrucksvolle und couragierte Haltung Frankreichs, hat das auch zu Spannungen zwischen Frankreich und den USA geführt, bis hin zu der bekannten, leicht abstrusen Situation, dass in Amerika Pommes frites nicht mehr French Fries heißen durften, sondern Freedom Fries genannt wurden. Also das war sicher auch eine Situation. Ich möchte jetzt nicht die beiden Konflikte miteinander vergleichen, aber natürlich ist es da auch zu Spannungen gekommen, die wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum hinweg auch die persönlichen Beziehungen der Beteiligten verkompliziert haben. Aber es ist zugleich schon ein Faktum, dass eine der großen Konstanten in der Dynamik im Sicherheitsrat die Zusammenarbeit der sogenannten P3 ist, also der westlichen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs. Und das hat sich sozusagen über alle Epochen hinweg erhalten. Und auch trotz Brexit ist das, glaube ich, eine Dynamik, die immer noch gegeben ist. Es ist ja interessant, zum Beispiel als kleine Fußnote, man sitzt ja im Sicherheitsrat in alphabetischer Anordnung und aufgrund dieses Umstandes sitzen das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten, United Kingdom und United States, immer nebeneinander. Es gibt nur ein einziges Mitglied der Vereinten Nationen, das zwischen ihnen sitzen könnte, das ist die United Republic of Tanzania. Und also in den sehr seltenen Fällen, wo Tansania Mitglied des Sicherheitsrates ist, sitzen sie getrennt, aber sonst immer zusammen. Und übrigens, wenn man so viele Stunden im Sicherheitsrat zubringt, entstehen auch sehr bewusste Beziehungen zu den Sitznachbarn in dem Gremium. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass im ersten Jahr war mein Nachbar auf der einen Seite Kroatien, Croatia nach Österreich, und der andere Nachbar war das Land, das letzte Land im Alphabet, das war Vietnam. Und im zweiten Jahr kam dann statt Croatia Bosnien und Herzegowina als unser Nachbar auf der rechten Seite und die Vereinigten Staaten, der United States of America, als das sozusagen letzte Land im Alphabet des zweiten Jahres, als unser linker Nachbar. Und in einer gewissen Hinsicht hat der Umstand, dass wir ein Jahr lang neben den USA gesessen sind, natürlich auch die Beziehungen belebt. Und eins der in dem zweiten Jahr war ein Event, wo eine ganze Sitzung lang die damalige Außenministerin Hillary Clinton zusammengesessen ist mit dem damaligen Außenminister Spindelegger zu einem Thema, das beiden sehr wichtig war. Aber das war auch ein kleiner, sagen wir, außenpolitischer Gewinn in diesem zweiten Jahr.
Also rechts von dir hattest du zwei ehemalige Länder, oder Bosnien-Herzegowina war ja damals kein Land, aber eine Quasi-Kolonie von Österreich, also Gebiete, die Teil der Monarchie waren, so gesehen.
Ich habe ehrlich gesagt interessanter gefunden als diesen historischen Bezug, dass mir die Mitgliedschaft von Bosnien und Herzegowina einen hochinteressanten Einblick gegeben hat in die bosnisch-herzegowinische Innenpolitik. Wie gesagt, jeder kann ja nur im Sicherheitsrat tätig werden aufgrund einer Weisung seiner Zentrale. Und in Bosnien und Herzegowina konnte das Land nur aktiv werden, wenn das Staatspräsidium, das sich zusammensetzt aus einem Vertreter der bosnischen Serben, der bosnischen Kroaten und eben der Bosniaken, also der bosnischen Bevölkerung muslimischer Herkunft, wenn diese drei Mitglieder des Staatspräsidiums sich einig sind. Und es ist ihnen während des ganzen Jahres immer gelungen, diesen Konsens herzustellen, was sonst, wie man ja weiß, in der bosnischen Innenpolitik nicht unbedingt leicht ist. Also auch das ist eigentlich ein kleines Beispiel dafür, wie einen die Übernahme politischer Verantwortung im internationalen Bereich zwingt, ein wenig auch seine eigenen nationalen Kapazitäten zu verstärken.
Nur, dass ich es richtig verstanden habe, der Film, den du vorhin erwähnt hast, der heißt Der französische Minister. Mhm. Und was ist das für ein Film?
Also im Prinzip ist das die Verfilmung eines Comics, eines berühmten Französischen, der heißt Quai d'Orsay, nach dem Sitz des französischen Außenministeriums. Und der schildert halt genau die Erfahrungen des Redenschreibers, des französischen Außenministers, der sich vorbereitet für seine große historische Rede in New York. Übrigens einer der seltenen Fälle, weil das passiert sehr selten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dass eine Rede eines Sprechers dort mit Applaus bedacht wird und dass, wenngleich sich da die Franzosen damals inhaltlich gegen die USA nicht durchgesetzt haben, haben sie viel Respekt damals erworben mit ihrer Linie und dem französischen Außenminister wurde demonstrativ im Sicherheitsrat Applaus gezollt.
Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs.
Jetzt zum Abschluss möchte ich noch kurz zu sprechen kommen auf die Kritik an der UNO im Allgemeinen und dem Sicherheitsrat im Besonderen. Also Trump, ganz interessant, hat ja in seiner letzten Rede, das war noch bei Covid, das war eine gestreamte Rede, die hat nicht in New York im großen Saal stattgefunden, noch für heutige Verhältnisse relativ positive Worte gefunden. Das ist ein Trump, ich habe mir die vor ein paar Monaten nochmal angeschaut, anlässlich der Generalversammlungszusammenkunft letzten September. Da war ich ganz überrascht, weil er so versöhnlich war und auch noch von Menschenrechten gesprochen hat und den Rechten von Homosexuellen interessanterweise sogar. Also ein Trump, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil die Trump-2-Administration ja wirklich gegen die UNO ganz offensiv auftritt und sogar eine Art Parallelorganisation schaffen wollte. Da ist jetzt nichts draus geworden, außer großen Ankündigungen und es hat auch niemand die hohen Beiträge, die fällig geworden wären, gezahlt. Zumindest nicht, soweit ich es nachvollziehen kann. Aber jedenfalls stehen die USA mit den Vereinten Nationen, martialisch oder phrasenhaft ausgedrückt, auf Kriegsfuß. Zumindest scheinen sie aber die Vereinten Nationen nicht sonderlich toll zu finden. Wenn du dich auch erinnerst an die Rede, wo er sich beschwert hat, dass die Rolltreppe nicht funktioniert hat und dass der Teleprompter ausgefallen ist, woraufhin er dann gefreestylt hat und einfach gesagt hat, was ihm gerade eingefallen ist, was er sehr oft tut. Also er fühlt sich schon so wohl in seiner Rolle.
And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you, nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. And by the way, it's working now. It just went on. Thank you.
Der meiner langen Rede kurzer Sinn. Die USA sind von einem konstruktiven Mitglied, das die UNO ja sogar geschaffen hat gewissermaßen oder ganz prägend war bei der Schaffung der UNO, zu einem schwierigen Verhältnis unter Trump I, jetzt zu einem offen konfrontativen Verhältnis gegenüber den Vereinten Nationen gekommen. Was heißt das für die Zukunft der UNO?
Die Vereinten Nationen sind das Produkt einer sehr spezifischen Weltsituation. Sie waren das Ergebnis eines Konsenses zwischen den Siegermächten im weitesten Sinn des Zweiten Weltkriegs. Und gerade die Vereinigten Staaten haben, wie du richtig sagst, in dem Zusammenhang, auch schon beginnend mit der Konferenz von San Francisco, eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und es war ja auch eine sehr bewusste amerikanische Entscheidung, New York als Sitz dieser Organisation anzubieten. Und selbstverständlich in der Welt, in der wir leben, kann eine solche Organisation nur funktionieren, wenn sie in irgendeiner Form auf dem Konsens der politischen großen Akteure, der Großmächte, Supermächte, wie man sie früher auch genannt hat, basiert. Und selbstverständlich reflektiert der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen jedenfalls das Mächteverhältnis im Jahr 45. Man müsste ihn, aber das ist ein eigenes Thema, in vielen Punkten reformieren, damit er die heutigen Realitäten besser reflektiert. Aber die USA spielen heute wie damals eine Schlüsselrolle. Und daher eine internationale Organisation gegen diese Art, eine globale Institution gegen die Vereinigten Staaten zu schaffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, ich bin persönlich der Auffassung, dass dem Präsidenten Trump schon auch wieder bewusst ist, welche Plattform ihm die Vereinten Nationen in New York bieten. Und also jetzt geschädigte und nicht funktionsfähige Rolltreppe hin oder her, eine Auftrittsmöglichkeit wie die hat auch der Präsident der Vereinigten Staaten nur einmal im Jahr. Selbstverständlich ist das, was da versucht worden ist, mit dieser Peace Board gefährlich, weil es untergräbt den Sicherheitsrat, der als letztlich doch die einzige legale Basis bietet für verbindliche Beschlüsse im Rahmen der internationalen Beziehungen. Aber ich glaube, dass man eine solche Organisation eben nur mit den großen Akteuren aufbauen kann. Und wir haben halt im Moment ein doppeltes Problem. Das eine Problem, das ich schon genannt habe, dass die Russen, die ebenfalls Gründungsmitglieder waren in Form der Sowjetunion, des Sicherheitsrates einen Aggressionskrieg führen und die Vereinigten Staaten diese sehr spezifischen Prioritäten und das sehr spezifische Verständnis von den internationalen Beziehungen haben, das du bereits geschildert hast. Natürlich ist das schwierig. Es gibt in der französischen Innenpolitik einen Ausspruch, dass sozusagen Staatsmänner, die sich nach einer oder Staatsfrauen, die sich nach einer verdienten politischen Tätigkeit in den Ruhestand zurückziehen, sich, wie die Franzosen sagen, en réserve de la République befinden. Also dass sie sozusagen die Reservekapazität des Staates darstellen. Das heißt, dass sie in großen Krisen jedenfalls da sind, um wieder gebraucht zu werden. Und das mag keine befriedigende Antwort sein in Bezug auf die Vereinten Nationen, die übrigens im Rahmen ihrer technischen Organisationen unersetzbare Arbeit weiterleisten. IAEO in Wien zum Beispiel im Zusammenhang mit den nuklearen Herausforderungen in zahlreichen Kriegssituationen, jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation und viele andere, die man nennen könnte. Der politische Kernbereich der Vereinten Nationen funktioniert im Moment nicht besonders gut, um es vorsichtig zu sagen. Aber es kann und es wird gewiss eine Situation entstehen, wo man diese Struktur wieder braucht. Denn wenn es zum Beispiel zumindest einmal zu einem Waffenstillstand kommt in der Ukraine, sind Organisationen wie die Vereinten Nationen und die OSZE übrigens im europäischen Bereich wahrscheinlich unverzichtbar, um Strukturen zu schaffen, die das in irgendeiner Form stabilisieren können. Das heißt, die Vereinten Nationen sind im Moment im engeren Bereich Frieden, Sicherheit vielfach machtlos, auch aufgrund der Haltung der ständigen Mitglieder, und hilflos. Aber es gibt zu ihnen keine sinnvolle Alternative und sie stehen sozusagen in Reserve. Und ich bin überzeugt, dass sie, die Vereinten Nationen, aber andere Organisationen dieser Art auch, wieder gebraucht werden.
Oder auch wie ein österreichischer Beamter, der ja auch nur im Ruhestand ist, aber nicht ganz aufhören muss. Du bist ja auch ein bisschen im Unruhestand.
Ich würde nicht sagen, dass die Vereinten Nationen sich im Ruhestand befinden. Das, glaube ich, wäre eine zu harte Formulierung. Aber sie nützen sie können die Kapazitäten, die sie haben, aufgrund der Gegebenheiten, die ich beschrieben habe, nicht voll nützen. Aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass sie nicht in der Zukunft wieder gebraucht werden.
Die Kritik konzentriert sich ja auch, jetzt mal abgesehen von der aus den USA, auf die Zusammensetzung des Sicherheitsrats. Das ist auch so ein beliebtes Thema, das weiß ich, war noch, wie ich studiert habe, ein beliebtes Masterarbeitsthema beispielsweise, wie man den Sicherheitsrat reformieren könnte, wie er aussehen sollte, wer einen ständigen Sitz haben sollte, wer vielleicht keinen mehr haben sollte. Da wird jetzt vor allem das Vereinigte Königreich sehr oft genannt. Manche sagen auch, warum hat Russland einen, obwohl sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, beziehungsweise in der UNO-Charta steht ja noch die Sowjetunion. Warum gibt es kein afrikanisches ständiges Mitglied? Was ist mit Indien, das ja viel bevölkerungsreicher ist als beispielsweise das Vereinigte Königreich? Was ist mit einem lateinamerikanischen Staat? Und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich, dass diese Theorien in der Wissenschaft ganz spannend sind zu diskutieren, aber realpolitisch ist das ja eigentlich reine Fiktion. Oder irre ich mich da?
Also dir als Völkerrechtler brauche ich ja nicht zu sagen, nach welchen Regeln die Zusammensetzung des Sicherheitsrats nur geändert werden könnte. Es handelt sich um eine Änderung der Charta der Vereinten Nationen, die in diesem Fall erforderlich wäre. Das bedeutet, dass die Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit entscheiden müsste, dass dann 2/3 der Mitglieder diese Änderung ratifizieren und dass aber unter den Ratifizierenden sich die parlamentarischen Vertretungen sämtlicher 5 ständigen Mitglieder befinden. Das heißt, eine Änderung der Charta der Vereinten Nationen, und dazu gehört also die Regeln über die Zusammensetzung des Sicherheitsrates, würde erfordern die Zustimmung des US-Senats, der russischen Duma, der französischen Nationalversammlung, des House of Commons und des chinesischen Volkskongresses oder der Untereinheit des chinesischen Volkskongresses, die für Ratifizierungen in China verantwortlich ist. Das heißt also, die einfache Antwort ist, die Zusammensetzung des Sicherheitsrats kann nur geändert werden mit Zustimmung der derzeitigen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats. Ich meine, mein Erstbezug zum Recht war, dass ich eine Weile gearbeitet habe als Assistent am Institut für römisches Recht. Und da gibt es den Begriff Beatus Possidens, also der glückliche Besitzer eines Rechts entscheidet dann über die Frage, ob andere dieses Recht auch bekommen können. Jedenfalls war es bisher so, dass praktisch jeder der Kandidaten, der sich ins Spiel gebracht hat für einen ständigen Sicherheitsratssitz, irgendwo im Sicherheitsrat Mitglieder hatte, wo man mit einiger Sicherheit davon ausgehen könnten, dass sie dieser Entscheidung im Wege stehen würden. Um also ein außereuropäisches Beispiel zu nehmen, Indien ist inzwischen der erfolgreichste Staat der Welt, eine in jeder Hinsicht sehr bedeutende Macht, aber einer ständigen Sicherheitsratsmitgliedschaft Indiens müsste im Endeffekt auch China zustimmen. Und wie das funktioniert, ist einmal vorsichtig ausgedrückt, im Moment ziemlich unklar. Und dass also europäische Begehrlichkeiten da an Grenzen stoßen würden, ist auch klar. Ich meine, Deutschland hat ja unter anderem deshalb diese These entwickelt, dass es möglichst alle 8 Jahre im Sicherheitsrat sein soll, weil es also im Moment wohl keine so klaren Chancen sieht für einen ständigen Sicherheitsratssitz auch aufgrund der internationalen Situation. Das, was sicherlich richtig ist, ist, dass, das habe ich ja schon gesagt, dass der Sicherheitsrat in seiner heutigen Zusammensetzung die Welt von 45 widerspiegelt und nicht die wesentlichen Veränderungen, die seither eingetreten sind, insbesondere also global durch den Prozess der Entkolonialisierung. Und es ist sicher richtig, dass insbesondere auch Afrika stärker vertreten sein müsste im Sicherheitsrat. Die Afrikaner nehmen für sich in Anspruch, dass sie künftig 2 ständige Sicherheitsratssitze im Sicherheitsrat haben sollten, können sich aber interessanterweise intern nicht einigen, welches diese 2 Länder sein sollen. Ich glaube, Südafrika gilt als relativ sicherer Tipp, aber wer das 2. ständige Sicherheitsratsmitglied aus Afrika wäre, dazu gibt es, soweit ich bisher gehört habe, keinen klaren Konsens. Ich meine, es gibt Diskussionen, ob man nicht, wenn man schon keine neuen ständigen Sitze schafft, semi-permanente Sitze schafft, dass also besonders wichtige Staaten, auch da kann man wieder denken an ein Land wie Deutschland, zumindest nicht nur 2 Jahre, sondern vielleicht mehrere Jahre hintereinander im Sicherheitsrat sein könnten. Für Japan, das übrigens das gewählte Mitglied ist, das am häufigsten im Sicherheitsrat wiederkehrend vertreten ist, hat man solche Überlegungen auch aufgestellt, wobei, sagen wir, Ambitionen Japans wohl auch wieder stoßen würden auf starke Reserven von Seiten der Volksrepublik China. Also das Ganze ist ein komplexes Thema und vielleicht daran angehängt noch, weil es ja oft auch heißt, warum kann nicht einfach die Europäische Union ständiges Mitglied des Sicherheitsrats werden und optimalerweise Frankreich als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ersetzen? Punkt 1, also wie ich schon vorher erklärt habe, ein solcher Schritt wäre nur möglich mit der Zustimmung Frankreichs, weil die französische Nationalversammlung einem solchen Schritt zustimmen müsste. Und zweitens würde das nicht nur eine Änderung der Charta der Vereinten Nationen erfordern, sondern mehrere, weil die Vereinten Nationen eine Organisation sind, deren Mitglieder Staaten sind. Aus diesem Grund ist die Europäische Union ja auch nicht Mitglied, sondern nur ein qualifizierter Beobachter in den Vereinten Nationen. Das heißt, man müsste zuerst die Charta dahingehend ändern, dass man die Mitgliedschaft ermöglicht einer Regionalorganisation, wie es die Europäische Union ist. Auch dafür müsste man schon den Konsens aller finden und ich überlasse es der allgemeinen Diskussion, wie stark ein Konsens, wie leicht ein Konsens zu erreichen wäre zugunsten der Europäischen Union mit Zustimmung aller ständigen Sicherheitsratsmitglieder in der gegebenen Weltsituation. Und wenn man diese erste Änderung durchgebracht hat, müsste man dann noch gleichzeitig entscheiden, dass die Organisation Europäische Union ständig im Sicherheitsrat vertreten ist. Und ehrlich gesagt, das ist aus meiner Sicht vorsichtig ausgedrückt, eine utopische Ambition.
Wenn du in den diplomatischen Dienst Ende der 70er Jahre getreten bist, das heißt, du hast die kalte Kriegszeit noch miterlebt diplomatisch, dann diese Euphoriephase in den 90ern, dann die Krise rund um den Irakkrieg, dann Obama, vielleicht neue Hoffnung und jetzt gefühlt aus meiner Warte, aus jemandem, der jetzt 40 ist, neuer Tiefpunkt. Nicht endgültiger Tiefpunkt, vielleicht auch nicht Tiefpunkt, wenn man die lange Sicht sieht. Der Sicherheitsrat hat während des Kalten Krieges so gut wie gar nicht funktioniert, aber zumindest ein neuer Tiefpunkt. Kannst du mit dieser Beschreibung einer Art Achterbahnfahrt der letzten Jahrzehnte leben? Oder siehst du da mehr Positives, auch im Hinblick auf die Zukunft der Vereinten Nationen oder der Welt?
Also erst einmal, ich kann nur sagen, wie ich studiert habe am Europakolleg in Brügge zwischen 77 und 78, da habe ich noch für meine interessierten Mitstudenten, Studentinnen einen Vortrag gehalten, warum es für ein neutrales Land wie Österreich vollkommen unmöglich ist, der Europäischen Union beizutreten. Und dann, wie ich Diplomat wurde bald danach, war ich 10 Jahre später intensiv eingebunden, und das gehört zu den Höhepunkten meiner beruflichen Laufbahn, in die Bemühungen, die Österreich zum Mitglied der Europäischen Union gebracht haben. Und ich habe auch gesehen, welche Dynamik sich, sagen wir, in den Beziehungen seit damals ergeben haben für Österreich, aber auch für die Europäische Union. Denn die Europäische Union ist entstanden als eine Wirtschaftsgemeinschaft, wo vollkommen delegiert war, das Politische und das Sicherheitspolitische an die transatlantischen Strukturen und die Vereinigten Staaten. Und wenn man heute sagt, warum kann die Europäische Union nicht dieses oder jenes, dann muss man sich doch auch vor Augen halten, dass man ursprünglich überhaupt nicht die Erwartung hatte, dass die Europäische Union diese Aufgaben erfüllt. Das heißt, sie wird gemessen an einer weitaus höheren Erwartungshaltung als das, was ich aus meiner Studentenzeit gekannt hat. Und ich glaube, dass sich Österreich heute insgesamt in einem für Österreich jedenfalls besseren internationalen Umfeld befindet, als es die schwierige Situation war, die wir hatten, gerade am Rande des Eisernen Vorhangs in einer in Europa gespaltenen Welt. Dass wir trotzdem jetzt mit sicherheitspolitischen und kriegerischen Herausforderungen konfrontiert sind, ist auch wahr, aber immerhin als Mitglied einer Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob das Bild Achterbahn das Richtige ist. Ich denke immer an die, wie soll ich sagen, die Geometrie eines Korkenziehers, wo man eine Windung hat, aber nach jeder Windung ist man, wenn man sozusagen aufwärts operiert, eine Stufe höher als vorher, obwohl es dazwischen auch wieder mal bergab gegangen ist. Also ich kann die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich der Prozess der internationalen Beziehungen doch mit allen Zwischenschritten, negativen, die wir erleben, weiter nach oben entwickelt.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Thomas, schön, dass du da warst.
Danke, war interessant. Danke vielmals.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über die Unterstützung dieses Podcasts, sei es in Form von Kommentaren, sei es indem ihr einzelne Folgen teilt, sei es indem ihr den Podcast auf Spotify oder jeder anderen Plattform positiv bewertet, sei es, wenn ihr mir über den PayPal-Link eine größere oder auch kleinere Summe dalässt. Danke, danke, danke. Und damit bin ich auch schon bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.